An diesem Sonntag im Kirchenjahr stehen, und das habt ihr, denke ich, alle schon mitbekommen, der gute Hirte und seine Schafe im Mittelpunkt. Den Wochenpsalm, Psalm 23, haben wir schon gelesen. Der Wochenspruch aus Johannes 10 lautet unter anderem: Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Und über das Bild vom Hirten und den Schafen haben wir sicher schon oft was gehört. Und ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen. Wir haben sicher schon viel über Schafe gehört, aber ich finde es wirklich sehr interessant, sich noch mal bewusst zu machen, was so Schafe kennzeichnet. Und man kann das ganz oft lesen: Schafe sind extrem orientierungslos. Das ist einfach ein Fakt. Sie sind ängstlich und hilflos. Sie finden von selbst die guten Weideplätze nicht. Sie neigen dazu, auseinanderzulaufen. Sie verirren sich leicht und sie sind eine leichte Beute für Raubtiere. Sie brauchen dringend einen guten Hirten zum Überleben. Und sie leben davon, dass es ihr Hirte gut mit ihnen meint. Und Jesus vergleicht uns mit Schafen. Nicht, weil er uns abwerten will, sondern weil er damit unseren Zustand seit dem Verlassen des Paradieses ganz gut beschreiben kann. Denn seit dieser Zeit sind wir den Dingen und Mächten ausgesetzt, die wir nicht beherrschen können. Wir unterliegen der Vergänglichkeit, wir haben Begrenztheiten an Wissen und Können, wir unterliegen der Sünde, dem Tod und dem Teufel. Wir sind von uns heraus immer wieder orientierungslos, ängstlich und hilflos. Wir sind in Gefahr, uns zu verrennen und zu verirren. Wir sind eine leichte Beute für den Satan, der wie ein brüllender Löwe umherzieht und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich glaube, das Gefährlichste, was wir machen können, ist, diesen Zustand zu leugnen. Und selbst zu überschätzen. Erst wenn wir uns selbst zugestehen, dass wir einen Hirten brauchen, sind wir offen für Gottes Führung. Die Losung und der Lehrtext führen uns zum heute vorgegebenen Predigttext. Ich lese uns beides. Erstmal die Losung aus Hesekiel: Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und der Lehrtext: Ihr irret umher wie Schafe, doch jetzt seid ihr zurückgekehrt zum Hirten, zum Beschützer eurer Seelen. Und der Lehrtext, den ich gerade als letztes gelesen habe, ist auch gleichzeitig der letzte Vers aus dem Predigttext, der für heute vorgegeben ist. Und den möchte ich jetzt lesen. 1. Petrus 2, Vers 21b. Kann man sich überlegen, wo ist jetzt wirklich B? Bis 25. Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Wie gesagt, der letzte Vers ist der heutige Lehrtext. Und es steht damit am Ende des Predigttextes die Begründung, warum Jesus das tat, von dem in unserem Text die Rede ist. Warum er ans Kreuz gegangen ist, warum er all die Schmach und Schande ausgehalten hat. Ich kann hier nochmal lesen. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Im Zusammenhang mit dem auch vorhin schon gelesenen Wochenspruch steht auch der Satz, und im Evangelium kamen wir dann auch mit vor, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, 11b. Wenn wir zugestehen, dass wir einen Hirten brauchen, dann sollte die Auswahl nicht schwer fallen. Wo sonst finden wir einen Hirten, der sein Leben für uns lässt? Wo sonst finden wir einen Hirten, der unsere Strafe trägt? Unser Predigttext fängt damit an, dass es heißt, Jesus Christus ist unser Vorbild, hat uns ein Beispiel gegeben für unser Leben, dass wir in seine Fußstapfen treten können. Mir kommt da sofort das Bild im Winter vor Augen, wenn ich Fußstapfen sehe. Manchmal, wenn ich noch nicht Schnee geräumt habe und ich das erste Mal zu den Mülltonnen gegangen bin, sind schon mal Fußstapfen da. Und wenn ich beim Rückweg nicht noch mehr nasse Füße kriegen will, gehe ich genau wieder in diese Fußstapfen. Ich weiß nicht, wer sowas kennt. Also mal dieses Bild sich vorzustellen, in Fußstapfen zu treten. Das heißt zum einen, man muss sehr genau hinschauen, wenn ich den Fußstapfen treffen möchte. Man muss fokussiert bleiben, sich auch Mühe geben. Und auf der anderen Seite ist es aber ein zielsicherer und gangbarer Weg. Da ist schon jemand lang gegangen. Der Weg funktioniert. Das soll Orientierung geben für uns Schafe, wenn wir Jesu Fußstapfen nachfolgen. Und jetzt habe ich gesagt, es fängt mit 21b an. Da ist man ja sofort geneigt zu gucken, was ist denn 21a? Warum dürfen wir denn das nicht mitlesen im Predigttext? Und der Vers 21 fängt an mit, denn hierzu seid ihr berufen worden. Das verleitet ja sofort auch nochmal die Verse davor anzugucken, weil es muss sich auf irgendwas beziehen. Und der inhaltliche Abschnitt fängt schon mit Vers 18 an. Und da geht es los, ihr Haussklaven. Punkt, Punkt, Punkt. Also es werden die Haussklaven angesprochen, die sich ihren Herren unterordnen sollen, ganz egal, ob es gute oder weniger gute Herren sind. Sie sollen ausharren im Gutes tun und wenn sie leiden, weil sie Gutes tun, haben sie Gnade bei Gott, steht dort. Sie sind dazu berufen, da auch Jesus Christus für sie gelitten hat, ganz und gar unverdient gelitten hat. Also der Bibelabschnitt, wo unser Predigttext drinsteht, richtet sich eigentlich an Sklaven. Das ist jetzt nicht wirklich unsere Lebenssituation. Der Petrusbrief, der so etwa 70 bis 110 nach Christus geschrieben wurde, ist einer der sogenannten katholischen, im Sinne von allgemein an Christen gerichteten Briefe. Was schon dadurch deutlich wird, dass er nicht nach dem Empfänger benannt ist, also Römer, Korinther und so weiter, sondern nach dem Absender benannt ist, wobei auch es so ist, dass es wohl nicht Petrus selbst war, der den geschrieben hat. Also schon ein allgemeingültiger Text für Christen. Und dennoch werden hier Sklaven angesprochen. Und in unserem Predigttext geht es aber auch später um die Sünde. Ich lese nochmal zwei Verse. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Oder Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Und wenn wir dann Johannes 8, 34 im Hinterkopf haben, wo Jesus sagt, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Dann denke ich, wird wieder ein Zusammenhang draus, dass wir uns sehr gut von diesem Text angesprochen fühlen können. Wir sind keine Sklaven im ursprünglichen Sinne. Sklave ist nicht unser Lebensstand, auch wenn es das heute ja noch vielfach gibt. Aber Sklave der Sünde sind wir als sündige Menschen alle. Aus diesem Zusammenhang sind wir direkt angesprochen vom heutigen Predigttext. Und demgegenüber Jesus, der keine Sünde getan hatte, wie ich es gerade gelesen habe im Vers 22, keine Lüge kam aus seinem Mund. Da fiel mir gleich der Vers ein, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Was kommt aus unserem Mund? Wovon ist unser Herz voll? Er, der keine Sünde tat, der keine Strafe verdient hatte, hat für uns gelitten. Ein völlig unverdientes und frei gewähltes Leid. Und hier sind wir wieder bei Karfreitag, was noch nicht lange zurückliegt. Unverdientes und frei gewähltes Leid. Wenn uns scheinbar unverdientes Leid begegnet, wenn wir selbst unverdientes Leid empfinden, lasst uns auf Jesus Christus blicken. Er kennt am allerbesten, was unverdientes Leid bedeutet. Wer wegen seiner Zugehörigkeit zu Christus und in seiner Nachfolge leidet, befindet sich so gesehen in bester Gesellschaft. Wenn wir wegen unserem Glauben leiden, ist das Gnade bei Gott, heißt es in diesem Abschnitt, kurz vor unserem Text, ich lese es uns. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Und im 1. Petrus 4, Vers 13 steht, dass das Grund zur Freude ist, wenn wir um Gottes Willen leiden. Das sind herausfordernde Aussagen der Bibel. Und ich musste eine Weile drüber nachdenken, wie kann man das mit Gnade in Verbindung bringen. Aber an Jesus sehen wir, zu welch einzigartigem Segen das Leid führt, welches aus dem Gehorsam Gott gegenüber entsteht. Erlösung und Heil für die ganze Welt. Die Bibel bezeugt uns, dass auch aus unserem Leid, welches wir um Christi willen ertragen, Gnade und Segen erwachsen. Ich lese uns dazu mal Sprüche 25, 21 und 22. Wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken, denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Also die Feindesliebe steckt da drin. Das greift Paulus dann auch nochmal im Römerbrief auf. Feurige Kohlen auf dem Haupt der Feinde sammeln, als Folge dessen Gott gehorsam zu sein und sogar unsere Feinde zu lieben. Oder mir fiel der Vers ein, dass wir danach trachten sollen, Schätze im Himmel zu sammeln. Dinge, die wir aus dem Gehorsam Gott gegenüber tun, die wir in seinem Sinne tun, führen zu Schätzen im Himmel. Es ist was, wo man, denke ich, länger drüber nachdenken kann und sollte. Aber ich glaube tatsächlich, dass da dieses Geheimnis drin liegt, wenn wir um Christi willen leiden, dass das zu Gnade und Segen führt. Hinsichtlich des Leides und der Schmerzen, die unser Herr Jesus Christus auf sich genommen hat, ist unser Predigttext eine direkte Anlehnung an Jesaja 53. Ich lese mal die Verse 4 bis 11. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen. Um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm den Gottlosen, bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Ganz viele Parallelen zu unserem heutigen Predigttext aus Jesaja. Was ist das für eine unmenschliche Größe des Ertragens? Und Jesus war auch ganz Mensch. Aus freien Stücken hat er das ertragen, nicht aus Unterlegenheit. Den schlechten Richter Pilatus hat er ertragen und sich gleichzeitig dem gerechten Richter, seinem Vater im Himmel, anbefohlen. Vor Pilatus hat er geschwiegen, obwohl dieser sagte, dass er die Macht hat, ihn freizulassen und zu kreuzigen. Stattdessen sagt er zu seinem Vater im Himmel: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir können nicht ermessen, was unser Herr Jesus Christus durchgemacht hat. Eine unmenschliche Größe des Ertragens. Er hat sich hingegeben in alle Folter und Verspottung. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat sich nicht gerechtfertigt. Er hat nicht geflucht. Er hat nicht gedroht. Er hat sich nicht von einem Engel her herausholen lassen. Er hat es wie ein Lamm auf der Schlachtbank ertragen. In Vers 24 heißt es, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen hat. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Jesus hat unsere Sünden hinauf ans Kreuz getragen. Unsere Sünden sind bezahlt. Es ist nicht so, dass erst wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann wird sein Sterben auch auf unsere Sünden angerechnet. Er ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern mit unseren Sünden. Unsere Sünden sind gesühnt und begraben. Die Sünden aller sind bezahlt. Er ist mit ihnen am Kreuz gestorben. Es ist nicht die Frage, ob Jesus uns vergeben kann. Er hat die Vergebung ein für allemal erwirkt. Keine Sünde, auch in deinem Leben, ist zu groß, da Jesus sie schon mit ans Kreuz genommen hatte. Er muss nicht die Frage beantworten, ob es auch für meine Sünde reicht. Er hat sie schon mit ans Kreuz genommen. Wenn Jesus mit allen Sünden gestorben ist, sind dann doch alle gerettet? Da alle Sünden ans Kreuz getragen, gesühnt und begraben wurden, heißt das, dass alle Menschen gerettet sind und das ewige Leben haben? Ich habe mir ganz viele Bibelstellen dazu rausgezogen und die lese ich einfach mal nacheinander vor. Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Johannes 3, 36a. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. 1. Korinther 3, 21. Gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Hebräer 10, 39. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Johannes 3, 15 und 16, zweimal nacheinander, fast genau derselbe Wortlaut. Auf dass alle, die an ihn, Jesus Christus, glauben, das ewige Leben haben. Lukas 23, 43. Der Verbrecher am Kreuz bittet Jesus, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt. Er glaubt daran und vertraut Jesus und Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Markus 16, Vers 16 finde ich auch einen ganz spannenden Vers. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Der Glaube an Jesus Christus ist der Schlüssel zur Rettung und zum neuen ewigen Leben. Meine Erkenntnis in der Predigtvorbereitung, und vielleicht muss sie auch noch weiter durchdacht werden, um gerettet zu werden, reicht der Glaube, der auch Geschenk ist. Können wir eine extra Predigt drüber machen? Es reicht der Glaube, wie beim Verbrecher am Kreuz. Schließt sich die Frage an, braucht es dann überhaupt die Taufe? Die habe ich mir gestellt in meiner Predigtvorbereitung. Wozu braucht es die Taufe neben dem Glauben? Zunächst mal gleich vorweg, Jesus hat selbst getauft. Den Vers habe ich auch gefunden, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und er hat seine Jünger dazu aufgerufen zu taufen. Das muss einen Grund haben. In der Taufe geschieht ein Herrschaftswechsel hin zu Gott. Das alte Leben wird ersäuft, das neue Leben taucht auf. Wir lassen uns hineinnehmen in Jesu Tod und Auferstehung. Neues Leben in Christus, was zunächst reines Heilshandeln Gottes an uns ist und der menschlichen Antwort im Glauben vorausgeht. Taufe verstehe ich, Stand heute und nach allem, wie ich mich damit beschäftigt habe, als entscheidendes Handeln Gottes, um schon in unserem irdischen Leben das neue Leben leben zu können. In Römer 6 spricht Paulus von dem neuen Leben, wenn wir durch Jesus der Sünde gestorben und auferstanden sind und in einem neuen Leben wandeln, und sagt in Vers 6, die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben. Wir sündigen noch. Aber was heißt es, wenn die Sünde keine Macht mehr über uns haben soll? Dazu aus Römer 6, Vers 18. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Das ist dieser Herrschaftswechsel. Wenn wir uns durch unsere Sünden einreden lassen, dass Gott uns nicht lieben und nicht gebrauchen kann, wenn wir uns durch unsere Sünden die Freude am Herrn nehmen lassen und die Dankbarkeit für das, was Gott uns schenkt, wenn wir durch den Blick auf unsere Sünden uns davon abhalten lassen, Licht und Salz zu sein, dann hat die Sünde noch Macht über uns. Diese Macht steht der Sünde nicht mehr zu. Wenn wir mit Jesus Christus durch die Taufe in den Tod begraben und auferstanden sind, dienen wir hinfort der Sünde nicht mehr. Römer 6, 4 bis 6. Nochmals, wir sind und bleiben in diesem irdischen Leben Sünder. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber durch die Taufe hat die Sünde keinen Herrschaftsanspruch mehr über uns. Sie darf keine Macht mehr haben. Geben wir ihr diese Macht auch nicht zurück, indem wir ihr mit unserem eingeschüchterten Denken und Verhalten dienen. Bei aller Enttäuschung über unser Versagen dürfen wir der Macht der Sünde, und letztlich ist es der Teufel, der uns dadurch niederdrücken will, entgegenhalten, dass wir durch die Taufe, durch Jesu Tod und Auferstehung, der Macht der Sünde gestorben und zu einem neuen Leben unter der Macht des Geistes Gottes auferstanden sind. Gott hat den Herrschaftsanspruch über unser Leben, nicht mehr die Macht der Sünde. Und wie wirkt sich das aus, dass Gottes Geist jetzt die Macht in unserem Leben hat? Der Geist bewirkt das Wesen Gottes in uns. Die Frucht des Geistes, dazu haben wir gerade eine Predigtreihe von Emmanuel. Der Geist schenkt geistliche Gaben. Er ist Beistand und Trost. Er gibt Erkenntnis und Führung. Er stärkt die Verbindung zu Gott. Er ist Kraftquelle. Wenn die Macht des Heiligen Geistes über unserem Leben steht, dann darf der Blick auf diese Dinge unser Denken und Verhalten bestimmen. Das beißt sich auch nicht mit der Tatsache, dass wir noch Sünder sind. Denn es geht in allem letztlich immer um Gott, um seine Ehre, um seine Vollkommenheit, um sein Reich. Und gerade, dass in unserer Unvollkommenheit geistliche Früchte und Gaben zum Vorschein kommen, ist das beste Zeugnis für Gottes Handeln. Gibt Gott die ganze Ehre und zeigt etwas von dem Geheimnis des Glaubens. Vers 24 endet mit: Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann können wir gar nicht anders, als uns zutiefst aus zutiefst demütiger Dankbarkeit und Liebe Gott gegenüber unser Leben zu leben. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Jesus ist unser guter Hirte, ein guter Hirte unserer Seelen. Halleluja. Amen.